Herzlich willkommen zu
dem Podcast Waldorf lernt Sex Education
von
dem Kaiser
und der Klippstein.
Wir sprechen heute mit Sven Saar, der das neue Buch über Sexualpädagogik an den Waldorfschulen herausgegeben hat und darin auch ein paar Texte geschrieben hat. Und wir stellen ihm einige Fragen, die das Buch als Ganzes betrifft. Auf einzelne Beiträge, die wir nicht schon in unserem Podcast zum Magazin Erziehungskunst behandelt haben, kommen wir später in anderen Folgen zurück. Also du hast ein umfangreiches, schön und aufwendig und liebevoll gestaltetes Buch herausgegeben, an dem 12 Autorinnen mitgearbeitet haben. Und es trägt den Titel Beziehungskunst und den Untertitel Menschlichkeit, Identität und Sexualpädagogik an der Waldorfschule. Worum geht es in dem Buch?
Wir haben damit damals begonnen, vor ungefähr anderthalb Jahren, das Buch Sexualkunde in der Waldorfpädagogik neu herauszugeben. Und schon im ersten Autorinnentreffen wurde klar, dass es eigentlich einen ganz anderen Ansatz braucht. Weil Sexualkunde ist ein Fach, das kann man lernen und dann kann man da Meister werden, das kann man vielleicht sogar studieren. Und eigentlich ging es ja um viel mehr. Deswegen ist auch das erste Wort im Untertitel Menschlichkeit. Denn wenn ich das irgendwie schaffe, über meine eigene Befindlichkeit auf die der anderen zu schauen, dann wächst dabei nicht nur meine Beziehung zur anderen Person, sondern auch mein Menschsein an sich. Und das heißt, wenn ich alles, was es heutzutage glücklicherweise sichtbar gibt im Feld der Sexualität und der menschlichen Orientierung und Identität annehmen kann, dann wachse ich dadurch als Mensch. Dann erweitert sich mein Horizont. Und so haben wir uns dann auch orientiert als AutorInnen-Team und haben versucht zu gucken, in unserem Buch soll es nicht nur darum gehen, was man Gutes machen kann in der Schule, was für interessante Ideen und fantasievolle Vorschläge wir machen können, sondern auch, wie wir mit den Menschen umgehen, um die es da geht. Also uns selber als Autorinnen und als Team, aber auch, wie wir den Menschen begegnen, mit denen wir arbeiten.
Also das heißt, was ich jetzt zunächst höre, ist, es geht nicht um Vermittlung von Wissen, also Wissen über Sexualität, sondern es geht um, also so wie ich den Titel jetzt verstehe, Beziehungskunst, eigentlich um was viel Grundlegenderes, nämlich um die Art, wie wir miteinander umgehen.
Ja.
Das heißt, wie Lehrpersonen mit SchülerInnen umgehen, wie Lehrpersonen mit sich selber umgehen und vielleicht sogar auch, wie Lehrpersonen mit dem sogenannten Stoff umgehen. Also, und zwar nicht nur, was sie darüber wissen, sondern wie sie das künstlerisch handhaben. Also das Grundanliegen der Waldorfpädagogik, würde ich sagen, ist das ja eigentlich. Und
ja.
Auch so ein Merkmal der Intention von Waldorfpädagogik, Beziehungskunst. Und jetzt, wenn ich den Titel lese, Beziehungskunst, und ich wüsste, was dann noch folgt, würde ich annehmen, jetzt ist es einfach ein neues Buch über Waldorfpädagogik, die das sozusagen, die jetzt nur eine Art Sprachupdate vornimmt, und das im Rahmen der Zeit erzählt, was Waldorfpädagogik ist. Das lese ich da aber auch als dritten Untertitel Sexualpädagogik oder das Wort und frage zurück oder auch Menschlichkeit. Das sind ja Worte auf unterschiedlichen Niveaus, also auf unterschiedlichen Allgemeinheitsniveaus. Warum ist die Sexualpädagogik ein Anlass, zugleich von Menschlichkeit zu sprechen? Klassischerweise sieht man ja die Sexualpädagogik innerhalb der Biologie. Ja. Was ich aber nicht tun würde, aber es ist doch hat seine Geschichte. Was zeichnet jetzt die Sexualität aus, damit, dass sie Anlass ist, zugleich von Menschlichkeit zu sprechen und nicht irgendwas anderes?
Ja, also ich greife mal ein Stück zurück in die Geschichte. Das wissen viele Leute vielleicht gar nicht, dass Rudolf Steiner ja über Sexualpädagogik spricht in der allgemeinen Menschenkunde. Und zwar im allerletzten Vortrag, den er da gibt, im 14. Vortrag, da geht er kurz drauf ein und sagt mehr oder weniger, also das gibt es schon auch noch, aber Geld, das überlassen wir den Eltern. Und ich kann mir vorstellen, wie er da so ein bisschen sympathisch die Menschen, die da um ihn rumsitzen, im Jahr 1919 anlächelt und die so erleichtert zurücklächeln. Ein Glück will er das nicht auch noch von uns, weil das wär uns furchtbar peinlich. Und dann hat er schon noch auch dahinter gestellt, aber wenn sie es machen würden, dann würde ich ihnen Folgendes vorschlagen und gibt dann noch so ein paar didaktische Anweisungen. Es ist aber, ich glaube, in dem Geiste dann auch für Jahrzehnte so behandelt worden. Sexualität ist Sache der Eltern, da mischen wir uns nicht ein. Ist ja auch irgendwie unpassend für LehrerInnen. Und dann hat es, glaube ich, so seit den 70er, 80er Jahren immer wieder mutige KollegInnen gegeben, die gesagt haben, nee, ich mache das. In der Staatsschule machen die das ja schon längst. Wir trauen uns jetzt mal daran. Und der klassische Ort dafür ist die Biologie-Epoche in der 7. Klasse, wo es um Physiologie sowieso geht. Und da wurde dann so eine Woche rausgeholt aus dieser 4-Wochen-Epoche. Und da ging es dann zum Beispiel um Verhütung oder wahrscheinlich auch gleich noch ums Rauchen und lauter Sachen, die halt gefährlich und ungesund sind, wie zum Beispiel Sex. Und das ging dann schon Menschen aus meiner Generation, ich bin jetzt Mitte, Ende 50, irgendwann mal so, dass wir gedacht haben, irgendwie ist das Bild, was wir da vermitteln, von einem wichtigen Aspekt des Menschseins nicht zeitgemäß und irgendwie auch nicht gesund. Es braucht mehr. Und das war so nach meiner Wahrnehmung Anfang des Jahrtausends, dass sich Menschen in verschiedenen Ländern, Waldorfpädagoginnen, Gedanken gemacht haben und daraus wurde dann dieses erste Buch. Und schon in dem, so veraltet es jetzt auch sein mag, kam so ein bisschen was durch, ja, hier geht es um mehr als nur um Geschlechtsteile und um mehr als nur Fortpflanzung. Hier geht es mindestens um Liebe, um unsere Identität. Weil wenn wir uns nicht mit anderen Menschen in Beziehung setzen, dann sind wir eigentlich gar nicht Mensch. Oder jedenfalls, sagen wir mal, fällt es uns viel, viel schwieriger zu erkennen, wer wir sind, wenn wir uns nicht an anderen Menschen erkennen. Und schon sind wir mittendrin im Thema. Und das Körperliche da auszuklammern, wie es halt lange passiert ist, das ist eigentlich nicht gesund, weil man wertet dadurch einen Teil der eigenen Identität ab.
Herr Steiner sagt, einzig weise ist es, wenn wir die Liebe fördern auf der Erde. Ja, worum geht es jetzt eigentlich in dem Buch? In einem Satz. Beantworte mir doch mal die Frage, wenn ich sage, das steht jetzt in einem Buch über, worum geht's?
Wenn ich es in einem Satz sagen muss, dann ist das der Satz, den du gerade zitiert hast. Weil, Liebe. Ja, Liebe fördern. Nicht nur Liebe empfinden, sondern ja. Liebe fördern und das ist nicht das Gleiche. Ich habe in dem Vortrag in Berlin vor ein paar Tagen Maya Angelou zitiert, wie sie die Liebe beschreibt, dass sie aus einem vorgestellten hohen Tempel zu uns auf die Erde steigt und sozusagen was ein himmlisches Geschenk für uns ist. Aber wenn ich die Liebe fördern will, dann muss ich sie wirklich mit beiden Händen irgendwie sanft packen und was mit ihr machen, damit sie vergrößert werden kann, damit sie transportiert werden kann. Und du hast schon recht, man darf den Sex dabei jetzt nicht überbewerten. Das sehe ich schon auch so. Aber es ist nun mal so, dass wir Jahrzehnte, wahrscheinlich Jahrhunderte lang nicht die Erlaubnis hatten und uns die Erlaubnis nicht nehmen konnten, diesen Teil von uns irgendwie anzunehmen. Und dadurch ist er eigentlich, hat er eine Größe erreicht in unserem unterbewussten und halbbewussten Leben, die ihm vielleicht gar nicht zusteht, wer weiß. Was wir erreichen, wenn wir uns die Freiheit nehmen, unserer sexuellen Orientierung zum Beispiel Ausdruck zu verleihen, ohne jetzt Angst zu haben, von anderen Menschen dadurch irgendwie negativ kategorisiert zu werden, dann profitieren davon Bereiche in unserer Persönlichkeit, die mit Sex gar nichts zu tun haben. Also eine Weltoffenheit, eine Zartheit, eine Sensibilität anderen Menschen gegenüber wird dadurch erreicht, dass ich aufhöre, Sachen an mir und an anderen Menschen abzulehnen. Du hast ja vorhin angesprochen, dass es in dem Buch auch konkrete Informationen zu holen gibt. Also zum Beispiel nicht nur ein Beitrag, aber mindestens ein Beitrag gibt uns ganz konkret auch Charakterisierungen und Definitionen von Begriffen.
Wenn Steiner sagt, einzig weise ist es, wenn wir die Liebe fördern auf der Erde, welchen Anteil hat dann die Sexualität an dem Wort Liebe?
Also ich würde sagen, dass die Sexualität der körperliche Ausdruck der Liebe zumindest schon mal ist. Also alles, was ich im Bereich der Sexualität erlebe, ruft ja bei mir körperlich, lebenskörpermäßige, rhythmische Reaktionen hervor. Das geht vom Erröten bis über die Sachen, die dann mehr eindeutig sexuell sind. Und das hat ja seine Ursache in gewissen Emotionen. Und jetzt muss ich mich mit sowohl den körperlichen als auch den emotionalen Sachen irgendwie auseinandersetzen. Und wie ich das tue und wie viel Freiheit ich da habe, das führt sofort wieder ins Menschliche. Die Art, wie ich jetzt in meinem Vorschlag im Buch auch den 12-Jährigen versuche, emotionale Intelligenz und Artikulationsmöglichkeiten beizubringen. Also da hören wir eine Liebesgeschichte, in meinem Fall Tristan und Isolde. Und wir üben eigentlich daran, was die Liebe als Motivation auslösen kann. In meinem Willensleben, in meinem sozialen Umfeld. Weil das ist ja eben nicht immer alles nur positiv und einfach. Das Verliebtsein ist zunächst mal eine positive Sache. Aber Eifersucht hat ja auch oft mit Liebe zu tun und richtet was ganz anderes an in meinem Leben. Und so lernen wir, wie das oft in der Waldorfschule ist, über narrative Struktur, uns miteinander zu unterhalten und dabei ein Vokabular zu entwickeln über unsere eigene Befindlichkeit. Und das ist jetzt mal völlig unabhängig vom, ob wir im heteronormativen Bereich sind oder woanders. Da geht es. Die Emotionen an sich, wenn sie nicht konditioniert sind von gesellschaftlichen Schranken, sind erstmal die gleichen. Traditionell findet unsere Sozialisierung sozusagen in einem Kanal statt. Also früher waren wir mal in einem Fluss und sind den Fluss runtergeschwommen und hatten dann links ein Ufer und rechts ein Ufer und wir sind halt dahin geschwommen, wo uns der Fluss halt hingetrieben hat und irgendwann hat er uns ans Ufer geschwemmt. Und dann saßen wir, da ist Wasser, da ist ein Ufer und da ist ein Ufer und hier bin ich zu Hause. Und mit zunehmender Kulturtechnik der Menschheit ist aus diesem Fluss ein Kanal geworden. Das ist zum Beispiel klassisch so im Bild, im Männer-Frauen-Bild der katholischen Kirche, wo es halt heißt, es geht nur nach Heirat oder in der Vorstellung im konservativen Islamismus, wo dem Mann ganz andere Rechte zustehen als der Frau. Das sind solche Kanäle, in denen wir uns dann bewegen. Und ich bin sicherlich als Kind der 60er Jahre sehr deutlich darin aufgewachsen. Es ist ja das Verdienst von Menschen, die jahrhundertelang diskriminiert wurden, dass jetzt diese Kanalufer halt aufgebrochen werden. Aber wenn da jetzt eben auch jemand auf diesem Liebesmeer schwimmt und wenn alles irgendwie geht, ist es dann noch genauso einfach, wie es für Leute meiner Generation war, sich zu orientieren im Leben?
Ja. Viel anspruchsvollere Aufgabe, sich heute zu orientieren. Das ist genau. Eine richtige Arbeit, seine Identität zu finden oder zu bestimmen, herauszufinden und vielleicht wieder neu zu justieren im Verlauf seiner Erfahrung, die man macht. Und ja klar, also so normierte Rollenbilder, wie wir sie bisher hatten, weitgehend hatten, die erlauben das ja natürlich gar nicht. Und das ist insofern ein großer neuer Reichtum, den wir haben, sozusagen, sich also eine Freiheit, aber die bedeutet auch eine Aufgabe. Also man kann sich nicht einfach jetzt so wie im Supermarkt die Dinge aussuchen, sondern man muss sich ja so entsprechend bilden. Ist ja nicht eine Wahl, also in erster Linie eine Wahlfreiheit, sondern eine Gestaltungsaufgabe.
Es ist auch ein bisschen responsiv. Also ich möchte jetzt nicht den Eindruck erwecken, dass wir hier lauter erwachsene Menschen mit einem Sendungsbewusstsein sind, sondern es ist auch ein bisschen, dass man den Finger am Puls der Zeit hat und sich überlegt, die Menschen, die jetzt seit 1995 geboren sind, was wollen die denn für ihre Zukunft? Das sind ja Menschen, die werden bis 2070 oder 80 gesellschaftlich aktiv sein. Gehen durch unsere Schule durch. Und es ist auch so, was wird denn da erwartet? Und ich habe zum Beispiel, als ich angefangen habe zu sammeln zu diesem Thema, so ungefähr 2013, 14, bin ich auf eine Umfrage aus England gestoßen, wo die Frage war, wie orientierst du dich denn sexuell? Und da wurde ganz klar gesagt, also ich glaube, es waren knapp 10%, 9,5% haben gesagt im gleichgeschlechtlichen Bereich und 47% haben gesagt im heterosexuellen Bereich. Und die anderen haben gesagt, muss ich das jetzt beantworten? Ja. Und das finde ich interessant und darauf muss ich antworten als Mensch, als Lehrer.
Ja, ich würde vielleicht nochmal ein bisschen provokativer formulieren. Jetzt das Wort Beziehungskunst legt den Schwerpunkt auf Beziehung und das Thema Sexualität ist quasi subsumiert darunter, ist ein Unterkapitel. Man könnte es ja auch umdrehen und sagen, sexuelle Bildung ist die Überschrift und unter sexueller Bildung fällt auch das Unterkapitel Beziehung. Das würde dann den Schwerpunkt mehr auf das Wort des Sexuellen legen. Und ja, ich habe so ein bisschen den Verdacht, dass man jetzt das Wort Beziehungskunst nimmt, um das Wort Sex nicht in den Mund nehmen zu müssen. Weil es eben auch in der Schule gerne, ne, dann heißt die Epoche eben Beziehungskunst oder Menschenkunst und die Schüler sagen, ne, das ist aber eigentlich Sexualkunde, ne? Aber sie wollen es nicht so nennen. So.
Das schockiert mich jetzt total, weil du hast völlig recht, das könnte tatsächlich passieren. Also dieser Prüderie möchte ich natürlich auf gar keinen Fall irgendwie Vorschub leisten. Also der Gedanke kommt mir jetzt tatsächlich zum ersten Mal in diesem Gespräch und ich hoffe, dass das nicht so sein wird. Also wenn ich eine Sexualerziehung-Epoche mache, wenn es um sexuelle Bildung geht, dann soll ich das natürlich so nennen.
Es ist einfach ein viel weiterer Bereich und die Sexualität wird konkret nicht angesprochen. Und ich weiß nicht genau, also das wie bei meiner Eingangsfrage gesagt, ich weiß nicht genau, also ist es jetzt ein Ausweichen vor dem irgendwie anstößigen Wort oder vor der anstößigen Praxis oder einem anstößigen Thema oder, also wenn es zum Beispiel sexuelle Bildung hieße, also das wäre das Wort meiner Wahl. Ja. Und da hat sich ja in der Sexualerziehung oder sexuellen Bildung, nee, ursprünglich hieß es ja irgendwie Sexualkunde, in den letzten Jahrzehnten, seit den 90er Jahren, einiges geändert. Und man spricht von einem neuen Paradigma, das nennt man sexuelle Bildung. Und da geht man aber von der Sexualität aus und schaut, wo sie überall zu finden ist. Und natürlich kommt man da auch auf Liebe und kommt auf Beziehung. Aber es sind Reflexe der Sexualität und nicht die Sexualität ist nicht ein Reflex der Liebe. Ich glaube, dass da so eine Art unausgesprochene weltanschauliches Grundmuster dahinter steckt, nämlich die Sexualität selber ist dann materialistisch, ist der körperliche Vorgang und die Liebe ist emotional und geistig. Und das könnte das eine sein, das andere sind vielleicht einfach so nach wie vor bürgerliche Normen, darüber spricht man nicht, die sich natürlich auflösen in unserer Zeit, aber trotzdem noch existieren.
Ich weiß, was du meinst und es provoziert mich tatsächlich, weil ich würd in Antwort darauf sagen, Oni soit qui mal y pense. Ja, also ein Schuft, wer Arges dabei denkt. Ich verstehe schon, woher du kommst, aber das basiert natürlich auf der Annahme, dass wir eine bestimmte Intention damit hatten, eine etwas verschämte Intention und also nichts könnte weiter weg sein. Ich würde es umdrehen und sagen, was soll denn an der Sexualität materialistisch sein? Also das ist ein tief geistiger Vorgang, der da steht, weil diese Unterscheidung von Liebe und Sex, die leuchtet mir, wenn ich mir den Menschen angucke, überhaupt nicht ein. Das ist ein Konstrukt, ein künstliches, kulturelles Konstrukt, das unter anderem der Machterhaltung von gewissen Schichten in der Gesellschaft gedient hat, ja, den Sex irgendwie zu verneinen und dagegen die Liebe halt dahinzustellen. Also wie viele religiöse Weltbeherrscher haben das ja so instrumentalisiert auf die Art und Weise, dass das sich bei uns festsetzt. Dass die Liebe was Sauberes ist und Sex irgendwie was Schmutziges und so. Aber auf der anderen Seite als Gegenbewegung zu sagen, wir reden jetzt mal nur über Sex, das lässt völlig außer Acht, dass der Mensch ja eben nicht nur ein Triebwesen ist, sondern dass diese Triebe eingebunden sind in einen spirituell-emotionellen Gesamtkomplex, der gewürdigt werden will. Und das siehst du auch, wenn du jetzt zum Beispiel in dem Buch diesen Epochenvorschlag von mir anschaust, das ist genau das, was ich da versuche. Also wir reden da selbstverständlich über Ficken. Da wird nicht irgendwie rumgeschemelt. Ja, das ist, also wenn man Sechstklässlern oder auch jüngeren Kindern die Gelegenheit gibt, anonymisiert in einem sicheren Raum konkrete Fragen zu stellen, dann ist das erstaunlich, über was für ein Vokabular und über was für eine Bilderwelt die innerlich schon verfügen zu der Zeit. Und das muss vollkommen gewürdigt werden. Wenn man das nur alleine macht, dann fehlt dem was Völliges. Dann hat das einfach keine Seele und keinen Geist, sondern alles, was dazugehört. Also man darf auf gar keinen Fall, muss man irgendwie denken, darf man da in irgendeiner Form verschämt agieren. Und das tun wir auch nicht in dem Buch. Also das würde ich zurückweisen. darauf aufbauend, einen Schuh, den ich mir durchaus anziehe, ist, dass das Buch ziemlich schön ist. Und zwar meine ich jetzt schön durchaus zweideutig. Ja, also das ist ästhetisch ansprechend. Es ist safe, wird man vielleicht sagen. Ja? Mhm. Also da sind schöne Illustrationen drin, schöne Bilder. Es ist ein positives Buch, ein bejahendes Buch. Mhm. Und es gibt gewisse Sachen, die werden da drin nicht eingehend thematisiert. Mobbing zum Beispiel, sexueller Missbrauch. Die sind da nicht drin. Das heißt aber auch nicht, dass die nicht drin sein sollen oder dürfen oder so, sondern oft ist es ja so, dass man ein Forschungsprojekt macht und dann am Ende gibt man ein Buch raus. In diesem Fall ist das Buch der Beginn eines Projektes. Ja. Wir haben die Notwendigkeit gesehen, einfach mal eine Tür zu öffnen. Und diese Tür wollten wir so sacht wie möglich öffnen. Und jetzt sehen wir mal, was wir auf der anderen Seite finden und wer da durchkommen möchte. Und da ist noch vieles zu tun. Also die beiden Bereiche, die ich gerade erwähnt habe, zum Beispiel, Pornografie würde ich mit dazu tun. Mhm. Die Frage, was können SozialarbeiterInnen in einem Schulkomplex helfend bewirken beim menschlichen Miteinander. Da ist also noch viel zu tun. Und ja. Wir scheuen auf gar keinen Fall vor irgendwelchen Sachen zurück, die aus bürgerlichen Gründen.
Ja, das finde ich eigentlich schön, dass das Buch dass es ein positiver Auftakt ist. Kein Buch, wo es erstmal darum geht, um Schutz und Prävention und Ängsten vorzubeugen, sondern liebes- und sexualitätsbejahendes Buch. Und ich glaube, das ist auch das, was vor allem Kinder und Jugendliche brauchen, weil die Entfremdung zu sich selbst, die hat sich schon verstärkt, denke ich. Und das ist wichtig, dass wir, auch wir Erwachsene und damit auch die Kinder lernen, ich mag meinen Körper, ich mag meine Seele, ich mag mich. Und dann kann man gucken, wie schütze ich diesen Körper. Mhm.
Ja, das ist wunderschön dargestellt. Eins meiner Lieblingskapitel in dem Buch ist das Kapitel von Elke Rübke über die frühkindliche Erziehung, also was im Kindergarten passiert. Ich bin kein Kindergartenexperte und ich staune immer sowieso voller Ehrfurcht über die Arbeit, die im Kindergarten geschieht. Diese unsichtbare Erziehungsarbeit, die so bewusst ist und so wunderschön fließt. Und jetzt hat Elke Rübke da über frühkindliche Sexualität auf eine Weise gesprochen, die das total klar macht für mich, dass ein Kind ein sexuelles Empfinden hat, aber keine sexuellen Partner sucht. Mal durch dieses altmodische Vorurteil durchzugehen, dass das sexuelle Empfinden irgendwie bei Kindern erst mit der Pubertät beginnt oder dass das vielleicht bei 6-7-Jährigen oder so. Und sie erklärt das unglaublich überzeugend, dass das Kind in aller Unschuld halt seinen Körper erforscht, dabei bestimmte Erfahrungen macht, die aber überhaupt nicht in keiner Verbindung stehen zu dem, was jetzt zum Beispiel ein Teenager bei der Masturbation empfindet. Ja, das ist eine völlig andere Schicht und das bringt sie wunderbar und ganz unverschämt, also im besten Sinne des Wortes, zum Ausdruck. Also das ist wirklich ein Highlight für mich in dem Buch, weil oft ist es ja so, dass Bücher über Waldorfpädagogik rausgebracht werden und da ist dann nichts für Eltern von kleinen Kindern drin oder für ErzieherInnen. Und das ist garantiert, also das ist das Kapitel allein, das ist schon wert, würde ich sagen. Das freut mich immer, wenn ich es aufschlage.
Insofern ist Beziehungskunst schon auch passend, als dass man sagen kann, also Autoerotik oder das Erleben meiner Sexualität unabhängig von jedwedem Partner ist ja auch Beziehungsarbeit, nämlich Beziehungsarbeit zu mir selber. Ja. Und wenn man jetzt das Wort Liebe nimmt, ist es die Beziehung zur Welt. Man rastet halt schnell in dieses Denkmuster ein. Beziehung heißt Dualität, ich und der andere. Und so simpel ist es eben nicht, ne?
Ich würde auch das Wort Kunst gern liberalisieren kurz, weil wir denken beim Wort Kunst dann schon immer an künstlerische Betätigung und das soll ja auch gestattet sein. Aber wenn ich das in diesem Zusammenhang verwende, dann geht es mir eigentlich mehr um, also Picasso hat das mal charakterisiert, das Wort Kunst. Er hat gesagt, der Künstler, die Aufgabe des Künstlers ist es, dem Wesentlichen Gestalt zu verleihen.
Ja, ich würde noch gerne ein Zitat aus seinem Vorwort dazu vorlesen. Ein Satz, der heißt, viele KünstlerInnen bedienen sich dieses leichten Momentes der Haltlosigkeit, um Bewusstsein zu schaffen. Und damit ist gemeint das Stolpern. Ja. Also das Stolpern über die Gendersprache in dem Fall, aber als Stolpern überhaupt.
Ja.
Kunst als Stolpern, also leichtes Moment der Haltlosigkeit.
Ist ein bisschen was Postmodernes natürlich. Altmodische Künstler haben das nicht gemacht. Die haben Fragen beantwortet, von denen sie angenommen haben, dass sie gestellt worden sind. Also wenn man sich klassische Kunst anschaut, dann ist das meistens so und das ist ja auch gut. Und die postmodernen Künstler haben eben, die stellen die Fragen eben selber durch ihre Kunstwerke. Und da finde ich, ich habe ja auch die Stolpersteine ganz konkret erwähnt. Das finde ich jetzt zum Beispiel ein großartiges Beispiel von einer angewandten Kunst, wo man Teil des Kunstwerks ist, als Mensch, der da dabei steht. Ja. Ja? Ohne mich ist das noch keine Kunst, erst durch meine Reaktion. Ich bin Teil des Kunstwerks. Ja? Ja. Und das ist eben in jeder Beziehung, und da hat Sophia völlig recht, auch der zu mir selber ist das so. Und diese was der Picasso das Wesentliche nennt, das ist ja gerade im Deutschen, ich weiß jetzt nicht, in welcher Sprache er das gesagt hat, aber gerade im Deutschen, dieses Wort Wesen, das da drin ist, das heißt ja eigentlich mein Kern, also das, was wirklich ich bin, dem gebe ich jetzt Gestalt durch die Art Beziehung, die ich kreiere. Denn ich habe ja da Entscheidungsgewalt. Ich kann das ja tun, wie ich es mir einrichte. Vorausgesetzt, die Gesellschaft lässt mich. Ja? Also wenn ich die Art, wie jetzt die Generation unserer Eltern oder Großeltern ihre Identität gelebt haben, war eine Antwort auf eine Frage, die gar nicht richtig gestellt wurde. Also egal jetzt, ob sie schwul waren oder nicht. Ja? Sie haben sich halt so verhalten, wie es irgendwie, das war die Antwort auf die gesellschaftliche Frage. Und die heutigen jungen Menschen, natürlich längst nicht alle, sondern aber doch potenziell alle, gehen in die Welt erstmal als Frage. Ja? Und davon frei zu sein, was ist das für ein Geschenk heutzutage? Dass du denkst, du wachst auf am Morgen und denkst, heute ist irgendwie ein besonderer Tag, da schminke ich mich mal. und erst der zweite Gedanke ist, bin ich jetzt Bub, bin ich Mädchen, bin ich was dazwischen, ist es eigentlich, ne? Wenn es mir darum geht, soll ich das doch machen? Warum denn nicht? Und das finde ich genial. Also da beneide ich die jungen Menschen auch drum.
Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man als Lehrkraft in der Klasse diese Offenheit, man muss sie ja gar nicht aussprechen, aber vermitteln. Das ist möglich. Ne?
Ja. Ja. Ich hab ja diese Epoche, von der ich vorhin gesprochen habe, viermal insgesamt gegeben, also in vier verschiedenen Klassen und auch in verschiedenen Jahrzehnten. Und ich habe irgendwie eine Sache, das hat sich vieles verändert, aber eine Sache ist irgendwie gleich geblieben und das ist der Humor, den man dabei haben muss. Und bei Humor meine ich jetzt nicht, dumme Witze zu erzählen, sondern es gibt so eine Ebene, auf der man sich mit seinen SchülerInnen verständigen kann, wo man sich gegenseitig anlächelt und sagt, da gehen wir jetzt nicht hin, okay? Das ist in Ordnung. Ne? Also diese, was du da jetzt gerade gefragt hast, das sollen wir das mal lassen? Und dann ist es okay. Und dieses leichte Mitschwingen, klar ist das für uns alle peinlich, aber weil wir das wissen, können wir damit locker umgehen. Mhm. Das ist eine Grundqualität, die kriegt man auch nicht aus dem Buch. Also deswegen bin ich auch zum Beispiel persönlich dagegen, solche Sachen von Hebammen machen zu lassen oder von Sexualexperten, die dann von Pro Familia eingekauft werden, weil die Beziehung zu den Menschen, mit denen man spricht, zumindest für Sachen, die nicht nur mit Sex zu tun haben, ist ganz wichtig. Ja.
Was würdest du in dem Fall tun, wo die Lehrkraft, die Lehrperson sich das nicht zutraut oder wo das irgendwie schief läuft und die Eltern sagen, die haben jetzt Sexualkunde und die nehmen das überhaupt nicht ernst, die Lehrperson. Das eine und das andere, da das ja nicht selbstverständlich ist, also über Sex zu sprechen, mit allen möglichen Leuten, also auch mit seinen Schülern. Siehst du da eine Aufgabe oder eine Möglichkeit in der Lehrerbildung? Sonst würde man ja sagen, man hat es oder man hat es nicht, aber dann muss man irgendwie damit umgehen.
Nein, ich gebe ja Kurse darüber und das ist eine wichtige Sache auch. Also ich muss darauf eine paradoxe Antwort geben in gewisser Weise, weil auf der einen Seite soll man sich die Schwelle nicht so hoch setzen. Also jeder Lehrer und jede Lehrerin kennt das, dass man nach Hause kommt und denkt, oh, das habe ich irgendwie vergeigt, da habe ich jetzt die Schüler nicht ins Boot geholt und das ist nicht gut gelaufen. Und deswegen kündigt man ja nicht gleich seinen Job oder geht in eine Depression, sondern das passiert halt und man versucht es am nächsten Tag besser zu machen. Aber das hat natürlich Grenzen, deswegen sage ich, das ist paradox, weil unvorbereitet und unsicher in eine Epoche zu gehen, geht meistens schief. Und das gilt nicht nur für die Sexualkunde. Es ist, was unterschiedlich ist bei der Sexualkunde, ist, dass ich gucken muss, kennen wir uns gut genug, damit ich mir das trauen kann. Also eine meiner Klassen, wo ich das gemacht habe, das ist eine Klasse, die habe ich als späte Sechste übernommen im Juni und dann in der siebten Klasse knappes Jahr später diese Epoche gemacht. Das heißt, ja, wir kannten uns erst ein Jahr und da musste ich schon ein bisschen überlegen, was kann ich jetzt mit denen und was kann ich mit denen nicht. Und zum Beispiel habe ich mich dann entschieden, ich mache das erst, nachdem wir auf Klassenfahrt waren. Ja. Also diese Einstein oder und ein Klassenspiel gemacht haben. Also beide diese Sachen kamen vor der Epoche, weil ich wusste, das bringt mich einen entscheidenden Schritt weiter in meiner Beziehung zu diesen jungen Menschen. Mhm. Und das, solche Sachen muss man vorher überlegen. Und das kommt auch natürlich in die Kurse rein, die ich in der Lehrerinnenbildung gebe. Preconditions of Learning. Ja, also Vorbedingungen. Ne? Also womit muss ich rechnen? Was wird da kommen? In welchem inneren Raum müssen die SchülerInnen sein, damit das, was ich versuche, mit denen zu machen, auch funktioniert? Und das ist Teil der Ausbildung, dass man sich darüber auch Gedanken macht. Also das sollte in jeder Vorbereitung auch geschehen, dass man überlegt, dass man sich die Rezeptionsgedanken auch macht und nicht nur, wie sende ich das jetzt am attraktivsten. Ich glaube nicht, dass man diese Art von Humor, die ich gerade gemeint habe, üben kann, aber dazu gehören ja zwei Komponenten. Das eine ist der Lehrer oder die Lehrerin und das andere sind die Kinder. Und mein Verhältnis mit allen von diesen vier siebten oder sechsten Klassen, mit denen ich das gemacht habe, war jedes Mal ein anderes. Das heißt, die Qualität des Humors zwischen uns war eine andere. Mhm. Ja. Und das kann man im Detail, glaube ich, nicht üben vorher. Das entsteht dann.
Ja, man könnte eine Beweglichkeit üben, indem man im Kollegium zum Beispiel darüber sprechen übt. Ne? Und wenn ich merke, dass es mir leichter von der Zunge geht und ich auch leichter mal lachen kann, dann überträgt sich das natürlich auf die Schüler. Insofern kann man es da ein bisschen üben.
Das habe ich natürlich seit der ersten Klasse geübt. Mhm. Ja? Dieses Miteinander schwingen, das passiert eigentlich am ersten Tag der ersten Klasse. Dass so ein Kind sagt, oh, jetzt habe ich gerade voll gepupst. Ja. Und dann kann der Lehrer zum Beispiel, da kann der Lehrer zum Beispiel entweder sagen, also darüber reden wir jetzt aber nicht. Mhm. Oder da kann der Lehrer sagen, oh ja, wem ist denn das auch schon mal passiert? Ja. Und praktisch Erlaubnis geben. Ja. Mhm. Hier ist was Menschliches, das finden wir irgendwie lustig und ein bisschen peinlich. Lass uns das mal gerade kurz teilen und dann geht's weiter. Ja. Also die Art, wie wir damit umgehen, die ist jahrelang geübt worden.
Mhm. Genau, die ändert sich aber auch natürlich. Also in der dritten Klasse würde dein Kind nicht mehr sagen, ich habe gerade gepupst oder so, sondern dann wäre es eher so eine Art Provokation und die anderen sagen, mach die Tür auf, mach das Fenster auf und so. Also es hätte andere Reaktionen.
Ich gebe dir ein Beispiel, ich weiß jetzt nicht, wie hilfreich das ist, aber das ist mir tatsächlich passiert. Ich habe, das beschreibe ich, glaube ich, teilweise auch theoretisch jedenfalls im Buch, da gibt es ja diesen Fragenkasten in der Epoche und da dürfen die Kinder alle möglichen Sachen aufschreiben und ich ziehe dann nicht den Zettel aus der Kiste und lese das vor, sondern ich bereite mich vor auf die Antwort und jetzt habe ich die Frage von einem Kind, können Menschen mit Tieren Sex haben? Und die lese ich nicht vor, erstmal nicht, sondern ich sage den Kindern vorher, passt auf, ich lese euch jetzt eine Frage vor. Und hört erstmal zu nach innen, wie geht's euch, wenn ihr diese Frage hört? Und dann seht mal, ob wir darüber vielleicht reden können. Und dann stelle ich die Frage, können Menschen Sex mit Tieren haben? Und manche Kinder halten es gar nicht aus und reagieren auch verbal irgendwie. Ja, so, und machen so. Dann sage ich, schaut mal, wie es jetzt euch gerade ging. Da habt ihr jetzt gelernt, dass manchmal muss man gar nicht nach außen fragen. Da reicht es, wenn man seinen eigenen Instinkten irgendwie vertrauen lernt. Aber dann hatte ich einen Schüler, der hat gesagt, ja, mit Ziegen schon und mit Pferden und mit Schweinen. Und dann haben so seine Mitschüler irgendwie, also seine Kommilitonen, so die zwei neben ihm, so irgendwie sind da eingestiegen. Aber mit dem Hamster wird es schwierig werden. Also die haben dann so zotige, gemeine Qualität mit reingebracht. Und dann habe ich gesagt, okay, stoppt mal einen Moment. Und hab mich eben zu den anderen gedreht und also ich musste mich nicht drehen, wir saßen im Kreis eigentlich, habe gesagt, sollen wir uns das jetzt so weiter anhören, was da gerade angefangen hat oder was haltet ihr davon? Lohnt sich das Gespräch jetzt, wenn wir in die Richtung weitergehen? Ist das echt das ein Bedürfnis? Und da haben die anderen eben zu diesen dreien dann halt gesagt, nee, das wollen wir nicht. Lass das bitte sein. Muss nicht sein. Und so das Wort Humor beschreibt es vielleicht unzureichend, aber das habe ich damit gemeint. Dieses gemeinsame Schwingen, dass man nicht nur sagt, ich habe euch jetzt was beizubringen, sondern wir lernen gemeinsam etwas.
Ja, das ist natürlich gar nicht so einfach. Also wenn man als Lehrer natürlich schon eine Beziehung zu all seinen Schülern hat und genau weiß, das sind jetzt wieder die drei, die den zotigen Witz machen, so, dann hilft es natürlich auch, wenn man vielleicht zusätzlich eine neutralere Person im Raum hat, die nicht getriggert wird, sage ich mal.
Also da gibt es auch viele Möglichkeiten. Es ist ja sowieso so, dass in vielen Klassen inzwischen zwei Erwachsene sind, je nach Klassengröße. Und ideal ist keine Situation. Es gibt weder den idealen Waldorflehrer noch die ideale Waldorfklasse. Das ist, wir machen ständig Abstriche und so soll das auch sein. Es soll ja, das ist diese alte Faustgeschichte. In dem Moment, wenn ich sage, dieser Moment darf nie vorübergehen, habe ich eigentlich verloren.
Ja. Genau. Vielleicht noch Abschlussfrage, wie geht's weiter?
Also wir haben diverse Sachen schon konkret vor. Zum Beispiel wollen wir gern aus Berichten oder aus Artikeln, die in dem Buch erschienen sind, was Handlicheres machen. In einem Artikel geht es zum Beispiel über den Coming-out-Prozess. Da beschreibt eine lesbische Lehrerin, Waldorflehrerin, wie das für sie war, sowohl als Jugendliche als auch als Berufseinsteigerin. Und daraus möchten wir gerne eine Broschüre machen, die Menschen in der Situation, wo sie sich irgendwie outen wollen, die eine Handreichung dazu gibt. Wie macht man das? Und das soll in Waldorfschulen frei erhältlich sein. Und das sollte aber auch einen Ratgeber beinhalten für die Menschen, die das gerne unterstützen sollen oder wollen. Also das ist so was Handliches. Was Ähnliches stelle ich mir vor für die Kindergärten, also frühkindliche Sexualität, dass wir das handlich machen und klein. Ja. Dann möchten wir gerne audiovisuell ein bisschen arbeiten. Das heißt, man kann auch Gespräche so ähnlich wie die wir jetzt führen, aber vielleicht noch ein bisschen bewusster, wissensvermittelnd, also so PowerPoint-Präsentationen und sowas, dass wir das audiovisuell darstellen über die Webseite der pädagogischen Forschungsstelle. Und ganz wichtig, dass wir jetzt Menschen ansprechen und in dieses Projekt mit einschließen, wo wir das fürs Buch nicht geschafft haben. Also ganz oben stehen da bei mir die SozialarbeiterInnen. Das ist eine ganz wichtige Sache. Also wir kommen jetzt an die Themen, die wir nicht geschafft haben, ins Buch zu kriegen. Und das wird sicherlich weitergehen. Und vielleicht, wenn das Buch dann überaltet ist, das letzte hat knapp 15 Jahre geschafft. Ich weiß nicht, ob dieses so ein langes Leben haben dürfen wird. Dann kommen auch neue Inhalte da rein, die uns jetzt nicht gelungen sind. So würde ich das sehen.
Vielen Dank für das Gespräch. Ich fand es sehr anregend und toll, was ihr da macht und was da in Bewegung ist.
Bin heute Morgen aufgewacht, hab seitdem nur an dich gedacht. Ich fühle mich jetzt leer und kann einfach nicht mehr. Du bist weg auf und davon, gehst nicht mal mehr ans Telefon. Ich kann es nicht verstehen, warum wolltest du nur gehen? Ich dachte, bei mir gefällt es dir. Doch irgendwas war komisch, du warst melancholisch. Erst hing der Segen schief, dann kam dein Abschiedsbrief. Hier sind noch deine Sachen. Was soll ich damit machen? Plötzlich ist die Liebe aus und vorbei. Der eine leidet tierisch, der andere fühlt sich frei. Da lag wohl ein Fehler in der Kommunikation. Deshalb erfinde ich heute das Liebestelefon. Das Liebestelefon läuft nur mit Authentizität. Denn für wahres Fühlen ist es nie zu spät. Es hat mehrere Tasten, nicht nur Nummern oder Zahlen. Aber keine einzige für Lügen oder Prahlen. Kannst du grad nicht fühlen, was dein Partner heute braucht? Hilft es dir, das zu spüren? Ja, die Funktion gibt's auch. Brauchst du nur Umarmung, ohne viel zu sagen? Dann kannst du in der Suchfunktion nach Körpernähe fragen. Wünschst du dir heute Pause für einen ganzen Tag? Dann formuliert es Sätze, die dein Partner hören mag. Plötzlich ist die Liebe aus und vorbei. Der eine leidet tierisch, der andere fühlt sich frei. Da lag wohl ein Fehler in der Kommunikation. Deshalb erfinde ich heute das Liebestelefon. Hast du keine Lust auf meins und deins? Dann wähle oder tippe bitte Nummer 1. Hast du Lust auf Sachen rund um den Popo? Dann wähle oder tippe die Taste Nummer 2. Entscheidet ihr euch heute für die wilde Vögelei? Dann drück einfach zärtlich die Taste Nummer 3. Willst du heute nur schweigen und ein schönes kühles Bier? Dann wähle oder tippe die Taste Nummer 4. Plötzlich ist die Liebe aus und vorbei. Der eine leidet tierisch, der andere fühlt sich frei. Da lag wohl ein Fehler in der Kommunikation. Deshalb erfinde ich heute das Liebestelefon. Willst du dich einmal streiten und stehst auf Versöhnungsex? Dann wähle oder tippe die Taste Nummer 6. Willst du wegen Fußball dein Date heute mal verschieben? Dann hauche zärtlich in die Muschel, heute Nummer 7. Oder willst du daddeln die ganze Nacht? Dann wähle oder tippe einfach Nummer 8. Und hast du ein paar Wünsche, doch du traust dich nicht zu fragen, dann kannst du nach dem Piep einfach Kundenservice sagen. Die einzige Bedingung für das Telefon ist authentisch sein, das sagte ich ja schon. Aber eine Sache, die fände ich sehr korrekt, die besteht zum Großteil aus Würde und Respekt. Plötzlich ist die Liebe aus und vorbei, der eine leidet tierisch, der andere fühlt sich frei. Da lag wohl ein Fehler in der Kommunikation, deshalb erfinde ich heute das Liebestelefon. Plötzlich ist die Liebe aus und vorbei, der eine leidet tierisch, der andere fühlt sich frei. Da lag wohl ein Fehler in der Kommunikation, deshalb erfinde ich heute das Liebestelefon.
So, das war's für heute. Bleibt dran, folgt uns und nicht vergessen. Better think of your future. Time is straight and right.